Zur Frage der Nation. Der Profil Politik Podcast.
Herzlich willkommen bei Zur Frage der Nation, dem Profil Politik Podcast. Am 27. April wird in Wien gewählt. Und die Ausgangssituation ist klar. Die SPÖ wird auch nach der Wahl wieder den Bürgermeister stellen und am liebsten mit den Neos weiterregieren. Aber auch die FPÖ möchte künftig mehr zu sagen haben und auch die Volkspartei hat Anfang dieser Woche diesen Anspruch gestellt. Über die Ausgangssituation der Wienwahl, warum überhaupt jetzt im April und nicht erst im Herbst gewählt wird und womit die Parteien um Wählerinnen und Wähler kämpfen, möchten wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Kern und über die Wienwahl in einem Monat spreche ich heute mit Gernot Bauer. Hallo Gernot.
Hallo Julian.
Und Nina Brnada. Hallo Nina.
Hallo Julian, hallo Gernot.
Gernot, warum wird in Wien jetzt dann im April schon gewählt und nicht im Herbst, wie es regulär vorgesehen gewesen wäre?
Ja, das ist eine ganz interessante Sache. Ich glaube, noch selten wurde eigentlich über einen Termin einer Wahl so diskutiert wie über die Wahlthemen selbst. Wir erinnern uns, Bürgermeister Ludwig hat beschlossen, dass er nicht im Herbst wählen will, sondern schon Ende April. Warum? Zu diesem Zeitpunkt, als er das beschlossen hat, ist gerade die Koalitionsverhandlungen aus ÖVP, SPÖ und den Neos gescheitert Anfang Jänner. Und zum damaligen Zeitpunkt ist natürlich jeder davon ausgegangen, das wird auch nichts mehr. Jeder hat gedacht, okay, unser nächster Bundeskanzler wird Herbert Kickl heißen, unser nächster Vizekanzler Christian Stocker und wir werden in den nächsten 5 Jahren regiert werden von einer FPÖ- und ÖVP-Koalition. Und in diesem Setting hat der Bürgermeister für sich beschlossen, naja, es ist klüger, wir gehen jetzt sofort in die Wahlen als im Herbst. Das ist nämlich auch, nehme ich an, auch in der SPÖ rauf und runter diskutiert worden, ob das ein guter Move ist, ob das strategisch klug ist. Was spricht aus, oder was hat dafür gesprochen aus der Sicht der SPÖ? Natürlich, die Wiener Sozialdemokratie spielt gern diese Auseinandersetzung wir gegen den Bund. Die Bundesregierung, das ist diejenige Organisation, die gegen Wien immer schimpft und ein Wien-Bashing betreibt. Und gleichzeitig auch zu zeigen, Moment, wir, das rote Wien, wir sind ein soziales Gegenmodell, dann gegen eine blau-schwarze Regierung unter Herbert Kickl. So, das war die strategische Überlegung dahinter. Doch unverhofft kommt oft und gerade in der Politik gibt es ja den Grundsatz expect the unexpected. Also du kannst dich in der Spitzenpolitik auf nichts verlassen. Du musst immer auf alles Mögliche gefasst sein. Und auf was sie nicht gefasst waren, offenbar die Wiener SPÖ, ist, dass diese Verhandlungen zwischen Herbert Kickl und der ÖVP gescheitert sind. Und dass wir heute dastehen und seit 3 Wochen eine Koalition aus der Volkspartei, aus den Sozialdemokraten und aus den Neos haben. Jetzt hat sich natürlich die ganze Situation wieder geändert, aber du kannst natürlich eine Neuwahl, die du einmal ausgerufen hast, nicht zurücknehmen. Was ist die Ausgangssituation? Man kann, glaube ich, diese Wahlen weniger vergleichen mit dem Jahr 2020 als mit dem Jahr 2015. Warum? Wir erinnern uns, im Jahr 2020, das war eine absolute Ausnahmesituation. Es war 8 Monate nach dem Ausbruch der Corona-Krise und ich kann mich selbst erinnern, diese Wahl damals war relativ spooky, nämlich der Wahlabend. Da sind wir gestanden im Rathaus in Wien und da waren strengste Regeln, wie man sich an diesem Wahltag verhalten darf. Ne? Mit Zugangskontrollen natürlich. Dann waren wie an jedem normalen Wahltag auch so verschiedene Boxen, wo die Kameras und die verschiedenen Sender ihre Interviewboxen hatten. Man musste aber da nach einem Farbleitsystem sich orientieren, wo man gehen darf und wie viele Leute sich wann wo gleichzeitig aufhalten dürfen und wo man seine Maske aufhaben muss. Also es war relativ spooky. Aus dieser Wahl ging Michael Ludwig damals mit 42% als Sieger hervor. Die ÖVP hatte 20%, was bemerkenswert war, aber natürlich geschuldet vor allem Sebastian Kurz, der war damals am Höhepunkt seiner Macht. Die Grünen kamen auf 15% und die FPÖ, das war das Interessanteste, die sind auf 7% abgestürzt. Damals Neos kamen auch auf 7%. Was wird das Interessanteste sein bei dieser Wahl? Nämlich die Frage, mit wem geht denn der jetzige und zukünftige Bürgermeister Michael Ludwig eigentlich dann eine Regierung ein?
Nina, du beobachtest Ludwig schon länger. Was ist denn das für ein Politiker?
Naja, Michael Ludwig ist angetreten als der Vertreter der Flächenbezirke, ein gestandener Sozialdemokrat, der sehr sozusagen drinnen ist in der Geschichte des Roten Wien, sich sehr damit beschäftigt hat. Man fragt sich aber trotzdem, sozusagen, was ist seine Erzählung für Wien? Was ist das Ludwig Wien? Hat er eine Vision für diese Stadt, die in den vergangenen 15 Jahren um die Größe von Graz, also der zweitgrößten Stadt des Landes, gewachsen ist? Und eigentlich sieht man da wenig. Sagen, was ist eigentlich die Bilanz von Michael Ludwig? Man, sagen, was wird übrig bleiben als große Errungenschaft? Gernot, ich weiß nicht, du als noch längerer Beobachter oder jemand, der das schon länger im Blick hat, wirst mir da sicher beipflichten, dass da wenig an Veränderung, wenig an Leuchtturmprojekten eigentlich da waren in den vergangenen 5 Jahren. Man erinnert sich beispielsweise an Michael Häupl, der gemeinsam mit den Grünen sehr vieles erreicht hat, was die Wiener bis heute, von dem sie zehren und an das sie sich erinnern, dass als politische Errungenschaften gelten, also das Öffi-Ticket, das zu diesem 365-Euro-Preis eingeführt wurde, die großen Stadtentwicklungsgebiete, also all diese Dinge, die da waren, zu einen anderen Perioden. Aber Ludwig, was ist eigentlich Michael Ludwigs politisches Erbe? Man fragt sich das bis heute.
Ja, Michael Ludwig ist vor allem jemand, der so nach dem Prinzip regiert, nur keine Wellen. Ja, er ruht da in seinem, auch fast mit einer buddhistischen Gelassenheit, daran erinnert er ein bisschen auch an unseren neuen Bundeskanzler, sitzt er da in seinem Rathaus, in seinem riesengroßen Büro, das ist ja größer als das vom Bundeskanzler, da kann man fast Fußball spielen drinnen, wie überhaupt dieses Rathaus, also wer immer mal nach Wien kommt von unseren Hörerinnen und Hörern, sollte sich nicht nur das Parlament anschauen, sondern vielleicht das Wiener Rathaus, weil es ist wirklich so eine große neogotische Trotzburg, auch als Symbol gegenüber von den anderen prächtigen Bauten. Und da sitzt der Bürgermeister und will nur keine Wellen, nur die Ruhe, ich verwalte das. Michael Ludwig verwaltet das und wie alle anderen SPÖ-Politiker und Bürgermeister vor ihm, verweist er gern auf bereits Geschehenes und auf vergangene Leistungen, nämlich Sukkus von dem Ganzen ist, Wien ist die bestverwaltete Stadt der Welt oder von Europa oder eine der bestfunktionierenden Städte Europas. Wien ist noch dazu, sagt er dann immer, die Stadt mit der höchsten Lebensqualität, wie das zig Umfragen belegen würden. Klammer auf, das sind Umfragen allerdings unter sogenannten Expats, also über leitende Beamte oder Spitzenmanager, die in Wien wohnen. Aber unterm Strich, Wien, kann man schon sagen, ist eine sehr lebenswerte Stadt. Das kann jeder, glaube ich, bestätigen, der hieß. Allerdings auch eine Stadt mit Problemen. Und die Frage ist ja immer, wen wählen die Bürger und was sind die Motive, warum Bürger und Bürgerinnen wählen? Wählen sie für vergangene Leistungen, also dass Wien so eine gut verwaltete Stadt ist? Oder erwarten sie sich Lösungen für Probleme? Und eigentlich Lehrmeinung ist schon, dass man quasi sich Lösungen für Probleme erwartet. Und da sind wir jetzt mittendrin, was für Themen wird es denn geben im Wien-Wahlkampf? Und es ist wahrscheinlich wie bei der Nationalratswahl. Eines der wichtigsten Themen wird natürlich wieder dieser ganze Bereich Asyl, Migration, Integration sein. Nina hat es zum Teil schon angesprochen. In Wien sind 45,5% der Bevölkerung haben migrantischen Hintergrund. Also das ist schon ein bemerkenswerter Wert. Und damit gibt es halt dann immer wieder auch natürlich Probleme, die damit verbunden sind. Nämlich, dass die Hälfte der Schülerinnen und Schüler kaum Deutsch können. Es gibt aktuelle Zahlen, dass über 40% der Schulbeginner, Schul- und Beginnerinnen in Volksschulen nicht adäquat Deutsch können, um den Unterricht zu folgen. Das wird, glaube ich, eines der Hauptthemen in diesem Wahlkampf sein. Und natürlich wird, damit können wir rechnen, die FPÖ dieses Thema vor allem ziemlich aufblasen. Ein weiteres Thema mag auch die Teuerung sein.
Wien ist, sagen, es gibt diese natürliche Probleme, die die Migrationsthematik mit sich bringt einerseits, aber andererseits ist natürlich Wien auch eine sehr lebendige, wirtschaftlich sehr gut funktionierende Stadt, Standort von sehr, sehr vielen Firmen, sehr vielen Unternehmen, internationalen. Wien wird sagen, unter Ludwig zum ersten Mal wieder nach 100 Jahren mehr als 2 Millionen Einwohner haben, also eine richtige Metropole, die zweitgrößte deutschsprachige Stadt ist Wien. Mittlerweile. Aber um nochmal darauf zurückzukommen, warum der Wahltermin vorverlegt wurde, all diese Entwicklungen und all diese Dinge, die sozusagen so ein Stadtleben mit sich bringt, kosten natürlich auch Geld. Und die Stadt Wien ist sehr hoch verschuldet. Also am 24. Juni wird der endgültige Rechnungsabschluss vorliegen. Die Opposition meinte, oder beziehungsweise die FPÖ, dass das der Grund wäre, warum die Wahl vorverlegt wurde, der Wahltermin vorverlegt wurde, damit nämlich die Stadt sich nicht dafür erklären muss, dass die prognostizierten 2,2 Milliarden Euro Defizit wahrscheinlich anwachsen werden auf 3,8 Milliarden Euro. Und das ist natürlich schon ein Problem. Also Wien hat eine sehr ausufernde, sehr, sehr kostenintensive Verwaltung. Also es kostet sehr viel, diese gut funktionierende Stadt, die ja tatsächlich in vielen Bereichen sehr gut funktioniert.
Sind vor allem die Personalkosten, die hier immer wieder auch vom Rechnungshof kritisiert werden, dass die zu hoch sind. Gibt dann immer wieder so Beispiele, dass quasi in Brüssel verhältnismäßig weniger Beamte arbeiten würden als in Wien. Jetzt sollte man da nicht immer wieder auch Beamtenbashing betreiben. Aber diese Personalkosten sind für jede Kommune natürlich ein Problem. Und Wien hat natürlich darüber hinaus auch immer wieder andere, die Aufgaben steigen. Wien ist sehr großzügig, auch was Sozialleistungen betrifft, auch für Asylwerber. Das ist ja auch immer wieder ein Punkt, ein Streitpunkt, den die FPÖ hochzieht, dass es einen Pull-Faktor gäbe, warum so viele Leute nach Wien ziehen. Allerdings muss man sagen, das ist jetzt nicht wirklich entscheidend für das Budget. Das sind hohe Kosten, aber dass diese so explodieren jetzt, die Schulden, das hat also weniger zu tun mit, das kann man jetzt nicht zurückführen, allein auf die Großzügigkeit gegenüber Zuwanderern oder Sozialleistungen. Also das stimmt so auch nicht. Das sind die Personalkosten. Wien leidet natürlich auch unter der Wirtschaftskrise. Wien leidet unter der Inflation. Um all diese Probleme muss sich ein Mann nicht mehr kümmern, nämlich der bisherige Finanz- und Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke von der SPÖ. Der ist seit 3 Wochen, wie wir wissen, Bundesminister für Infrastruktur, Mobilität und Innovation in Wien. Der Wiener Bürgermeister wird froh sein, dass er jetzt wieder einen Repräsentanten hat in der Stadt, in der Bundesregierung, der natürlich auch die Interessen seiner Stadt wahrnehmen muss. Und Peter Hanke hat nur einen Auftrag aus Sicht der Stadt Wien, nämlich endlich den berühmten, umstrittenen Lobautunnel zu realisieren. Den hat die frühere Infrastrukturministerin Leonore Gehwessler gestoppt, zum Zorn des Bürgermeisters. Und hier ist nun der Auftrag, glaube ich, von Hanke, dass er diesen Lobautunnel wirklich realisiert. Und da sind wir natürlich auch schon bei dem Thema, weil der Verkehr in Wien wird natürlich auch eine Rolle spielen.
Nina, sprechen wir über die beiden kleineren Parteien, die Neos und die Grünen. Die vorgezogene Wahl und die Dreierkoalition im Bund kommt für die Neos nicht ganz gelegen, oder?
Nein, aber generell muss man sozusagen feststellen, dass den kleineren Parteien absolut die Kandidaten fehlen. Diejenigen, die sozusagen tatsächlich markant sind und auffällig und vor allem auch bekannt sind, die Grünen vermissen, glaube ich, sehr Figuren wie Maria Vasilaku, Christoph Chorherr, die doch auch als Vertreter dieser kleinen Partei, die als Juniorpartner mit der SPÖ regiert hat, doch sehr stark diese Stadt auch geprägt hat. Und diese Typen fehlen einfach, sowohl bei den Grünen als auch bei den Neos. Bei den Neos gab es ja dann sozusagen auch einen fliegenden Wechsel in die Bundesregierung. Christoph Wiederkehr ist Bildungsminister geworden, der bekannteste Neos-Politiker innerhalb der Stadt, der Vizebürgermeister. Der ist quasi den Wiener Neos einfach abhanden gekommen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum er jetzt auch sozusagen, obwohl er nicht mehr in Wien zur Verfügung steht, die Wiener Neos trotzdem mit ihm werben, genauso wie Beate Meindl-Reisinger, die schon dereinst einmal im Wiener Gemeinderat gesessen ist. Aber das ist schon lange her, sie ist jetzt Außenministerin. Aber es geht einfach auch um die Bekanntheit der Kandidatinnen und Kandidaten.
Das ist lustig, es gibt ja einen Kandidaten, der immer noch da ist, obwohl man vielleicht gar nicht damit gerechnet hätte und der auch über die notwendige Bekanntheit in der ganzen Stadt, ja in ganz Österreich verfügt, und das ist Heinz-Christian Strache. Also Strache ist immer noch da, er hat schon kandidiert vor 5 Jahren mit einer eigenen Liste. Wir wissen das eben, das war nach Ibiza. Ist aber mit einer eigenen Liste, hat sie angetreten, hatte damals 3% erreicht, ist wienweit. Er brauchte aber natürlich, wie wir wissen, 5%. Das ist die Hürde für den Einzug in den Gemeinderat. Aber Heinz-Christian Strache lässt sich davon offenbar nicht abhalten und er hat auch die notwendigen Mittel beisammen, wie es scheint. Und er wird ein weiteres Mal kandidieren. Hat laut Umfragen eher geringe Chancen, dass er reinkommt, könnte aber der FPÖ doch dieses 1% oder diese 2% stibitzen. Die Ausgangssituation für die FPÖ ist ja, wie ich vorher gesagt habe, nicht zu vergleichen mit dem Jahr 2020. Das war nach Ibiza, damals hatten sie dann nur knapp über 7%. Aber der erwähnte Heinz-Christian Strache, der kam ja im Jahr 2015 auf, und das muss man so sagen, sensationell 30% der Stimmen. Also auch damals hatte die Wiener SPÖ ausgerufen, das berühmte Duell um Wien, das macht es eigentlich bei jeder Wahl, und damals hat es ja sogar fast gestimmt, als Strache 30% kam. Diesmal wird Bürgermeister Michael Ludwig kein Duell um Wien ausrufen können, aber vielleicht macht er es tatsächlich wieder. Natürlich wird die FPÖ sensationell dazugewinnen und am Wahltag sich hinstellen können und sagen, Moment, von 7%, wir haben uns verdreifacht, wir sind der große Wahlsieger, so wird es auch sein. Umfragen sehen Sie ungefähr bei 22-23% derzeit. Aber das ist schon ein gewisser Abstand zu den 30%, die Heinz-Christian Strache hatte. Vielleicht sind es eben die 2-3% von Strache mit seiner neuen Liste, die der FPÖ fehlen werden. Spitzenkandidat Dominik Nepp ist jetzt schon ein arrivierter Oppositionspolitiker. Beim Stachel im Fleisch, so sieht er sich innerhalb der FPÖ, er kann reden, er kann auftreten, hat vielleicht aber nicht ganz diese Strahlkraft von Heinz-Christian Strache. Und was mich persönlich aber sehr interessieren würde, ist, ob das Corona-Thema, wie sehr das diesmal im Wahlkampf der FPÖ in die Hände spielt. Also vor 5 Jahren war es ja andersrum. Da sind ja quasi die Regierenden bestärkt worden im Bund und auch in Wien, weil die Maßnahmen neu waren. Es war schon damals eine Diskussion der FPÖ über die Maßnahmen, aber da war es kein Thema. Und wir wissen aus den Landtagswahlen und auch der Nationalratswahl, dass Corona jetzt immer noch ein Thema ist für die FPÖ-Wähler. Und ich bin gespannt, wie sehr dieses Thema greifen wird bei der kommenden Gemeinderatswahl am 27. April.
Man hat insgesamt so ein bisschen das Gefühl, dass alle schon ermattet sind nach diesen langen Koalitionsverhandlungen, die es gab im Bund. Also es ist sozusagen, viele Träume sind zerplatzt, viele Feindbilder sind auch einfach, haben sich in Luft aufgelöst. Und es ist, wenn man so will, ein bisschen auch ein langweiliger Wahlkampf bisher. Es fehlen so die richtig großen Themen und einfach auch sozusagen diese Typen, die sich aneinander reiben und die auch unterschiedliche Erzählungen sozusagen bieten. Ich bin mir nicht sicher, ob Corona so markant sein wird und ob nicht, wie sich sozusagen die Tatsache, dass die FPÖ unter Kickl es nicht geschafft hat, eine Koalition zu bilden, ob das nicht auch sozusagen das Wahlergebnis oder die Wahlentscheidung von jenen, die sich eher den Blauen sagen, mit ihnen sympathisieren, ob das eine Rolle spielen wird.
Das wird sehr interessant zu sehen sein. Natürlich, einerseits sagt jeder Spitzenkandidat und jede Partei, nein, das sind jetzt lokale Wahlen, außer sie verlieren, weil dann heißt es wieder, gab es einen Bundeseffekt. Aber ich glaube schon natürlich, Herbert Kickl schwebt über allem. Es wird auch ein guter Punkt von dir, interessant zu sehen sein, wie oft er auftreten wird in diesem Wahlkampf. Also ist jetzt der Auftakt mit in Floridsdorf, also in einem Flächenbezirk, der sehr umkämpft sein wird, ist der Wahlauftakt der Freiheitlichen. Da wird nämlich an Herbert Kickl dabei sein. Und man weiß allerdings, dass Dominik Nepp und Herbert Kickl, die sind einander nicht ganz grün bzw. blau. Also das sind schon innerparteiliche Kontrahenten. Das geht zurück auf als Herbert Kickl 2021 die Partei übernahm. Da unterstützte Dominik Nepp eigentlich Norbert Hofer. Und es wird auch nachgesagt, Herbert Kickl, dass er eigentlich an der Spitze der Wiener FPÖ jemand ganz anders gern hätte gesehen, nämlich die Nationalratsabgeordnete Dagmar Belakovic. Also da gibt es Unterschiedlichkeiten, da gibt es Differenzen, nur sie sind beide so professionell, dass sie die nicht öffentlich austragen.
Auch interessant zu sehen, wie die Kickl und die Nepp-FPÖ zueinander stehen. Jüngst bei der Causa, über die wir sehr viel berichtet haben, nämlich die Annäherung zwischen der FPÖ und der türkischen Community in Wien. Da hat sich die Bundes-FPÖ eigentlich überhaupt nicht dazu geäußert. Man hat das Gefühl, es ist ihnen eher unangenehm, die ganze Geschichte. Genauso wie im Übrigen der Wiener FPÖ, die sich da sehr herumlaviert in dieser Geschichte und da eigentlich jetzt sagen innerhalb ihrer eigenen oder auf ihren eigenen Kanälen das eigentlich nicht besonders ventiliert, diese Annäherung, die aber sehr wohl stattfindet.
Warum macht das die FPÖ natürlich nicht, dass die auf einmal turkophil geworden sind, sondern das ist auch natürlich eine strategische Überlegung. Also es gibt immer mehr junge Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund in der Stadt und die wählen bisher nicht die FPÖ aus bekannten Gründen. Nur das ist mittlerweile so ein großes Reservoir, dass die FPÖ dieses auch auf dieses nicht offenbar nicht ganz verzichten kann. Und deswegen, wie Nina beschrieben und wie die Nina in einigen Artikeln auch recherchiert hat, da jetzt auf einmal wirklich großes Engagement zeigen, um auch in diesen Migrantenschichten zu punkten. Früher waren sie nur die Serben und jetzt sind es auch türkische Gruppen. Und die eine große Frage ist natürlich, wer wird nach dieser Wahl am 27. April eigentlich in dieser Stadt mit Bürgermeister Ludwig regieren? Und da gibt es jetzt schon so ein gewisses Werben. Also die Grünen würden natürlich gern zurückkommen, wieder an die Regierung. Die Neos waren jetzt gerade 5 Jahre in dieser Stadtregierung, würden das natürlich gern verlängern. Aber natürlich vor allem macht sich jetzt auch endlich die ÖVP wieder Hoffnung, nach so vielen Jahren Teil der Stadtregierung zu werden. Die ÖVP hatte dank Sebastian Kurz bei der vergangenen Wahl 20%. Spitzenkandidat war damals Gernot Blümel, auch ein junger Mann, auch eine gewisse Popularität hatte er, war ein guter Spitzenkandidat und der ÖVP droht jetzt natürlich wieder die Halbierung. Karl Mara hat das Manko, der Spitzenkandidat, dass gegen ihn auch eine Anklage vorliegt in einem Prozess um die Baufirma Wienwert. Das mag im Wahlkampf auch gegen ihn verwendet werden. Sein Ziel muss es sein, dass er so viel Prozent erreicht, dass er mit Bürgermeister Ludwig eine Koalition bilden kann. Ob Bürgermeister dann das Werben der ÖVP erhört oder doch wieder von den Neos, das wird man sehen.
Die Grünen haben natürlich auch ein bisschen ein Problem. Einerseits haben sie, wie gesagt, wie vorher schon ausgeführt, nicht wirklich die großen, markanten Figuren an der Spitze. Aber es gibt natürlich auch eine Nachwirkung der grünen Regierungsbeteiligung im Bund. Und was das bedeutet, haben wir gesehen bei der letzten Nationalratswahl, wo sehr, sehr viele Wählerinnen und Wähler, die traditionell grün wählen, in grünen Hochburgen, wie beispielsweise in Wien-Neubau, in Schaan zur SPÖ übergelaufen sind. Ob das jetzt so tatsächlich, ob Michael Ludwig jetzt für die Bobos aus dem 7. Bezirk so wahnsinnig attraktiv ist, weiß ich nicht, wäre ich mir nicht ganz sicher. Aber auf der Seite der Grünen fehlt halt auch das Angebot. Und wofür die Grünen in Wien jetzt stehen, ist auch eher fraglich.
Wir werden diesen Wahlkampf jedenfalls weiterhin für Sie beobachten. Für heute verabschieden wir uns aber. Danke Gernot, danke Nina für euer Kommen.
Dankeschön.
Danke.
Uns hören Sie hier und auf allen anderen Podcast-Plattformen nächste Woche wieder.
Zur Frage der Nation. Der Profil-Politik-Podcast. Danke fürs Zuhören. Danke für Ihre Zeit. Qualitätsjournalismus braucht Unterstützung. Abonnieren Sie uns. Unser Magazin, digital oder print, unsere Newsletter. Hören Sie unsere Podcasts. Wir freuen uns übrigens auch über exklusive Infos. Auch das brauchen wir, um zu überleben.